Sanaa, Hauptstadt des Jemen, kurz nach dem Mittagsgebet. Anstatt zurück zur Arbeit zu gehen, sitzen viele in Gruppen zusammen und kauen Kat, eine Pflanze mit hellgrünen Blättern. Besonders die Zweigspitzen werden als aufputschendes Rauschmittel konsumiert. Es heißt, sogar in den Ministerien werde nur noch 3 Stunden am Tag gearbeitet, danach gebetet und dann Kat gekaut. Es regt den Geist an, sagen seine Anhänger. Kat ruiniert unser Land, erwidern seine Gegner. Am Nachmittag in Bangkok. In der thailändischen Hauptstadt sitzt ein junger Mann in einem Hauseingang über ein Stück Alufolie gebeugt. Durch ein Röhrchen saugt er den aufsteigenden Rauch auf. Yaba heißt die Billigdroge. Sie ist ein Methamphetamin. Neu ist nur der Name, Yaba. In Deutschland wurde die Substanz schon im Zweiten Weltkrieg unter dem Spitznamen Panzerschokolade verwendet. Zur Dämpfung des Angstgefühls und zur Steigerung der Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit der Soldaten. In München ist es Mittag. In einem Biergarten steht vor fast jedem zweiten Gast ein Maßkrug mit Bier. Füllvolumen 1 Liter. Man muss schnell trinken, damit das Bier nicht schal wird. Ist denn Bier, zumal in einer solchen Menge, etwa keine Droge? Viele Bayern würden das wohl verneinen. Nach Umfragen trinkt im Freistaat jeder 5. täglich Bier.
Dass heute keine Gesellschaft ganz ohne Rauschmittel auskommt, darin sind sich Kulturhistoriker und Suchtforscher weitgehend einig. Darüber hinaus endet aber der Konsens meistens. Schon eine Definition von Drogen ist nicht leicht. Die österreichische Historikerin Birgit Bolognese-Leuchtenmüller.
Ich glaube, dass die probateste Definition sein müsste, unter Drogen alle die Substanzen zu verstehen, die psychoaktive Wirksamkeit entfalten. Schon um etwas zu vermeiden, was ja generell häufig passiert, dass mit Drogen eigentlich nur mehr die illegalen Substanzen meint und sogar schon unterscheiden muss Alkohol und Drogen, ja, so als wäre Alkohol keine Droge.
Auch die Frage, warum die Menschen nicht von Drogen lassen können, ist schwierig zu beantworten.
Ich denke, das gehört in Wirklichkeit zur grundsätzlichen Verfasstheit der Menschheit dazu, dass sie immer nach Strategien suchen wird und diese auch nützen wird, wie man Leben bewältigt. Und es gehört zum Zweiten dazu, dass man auch grundsätzlich Menschen dazu tendieren, die Realität zu überschreiten.
Noch komplexer wird es, wenn man sich fragt, warum welche Rauschmittel zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Kultur populär waren und andere nicht. Wer beeinflusst wen? Die Drogen, die Gesellschaft oder die Gesellschaft den Drogenkonsum? LSD wurde seit den 1950er Jahren zur Behandlung in der Psychiatrie verwendet, bis es in Deutschland 1971 verboten wurde. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts waren auch noch andere, heute illegale Drogen, wie Opium und Heroin, Kokain oder Haschisch, bei jedem besseren Apotheker zu haben. My brother used a needle, and my sister sniffed cocaine. I don't use no junk, I'm the nicest boy you ever seen. Alkohol dagegen ist bei uns bis heute ein legales Rauschmittel. Dabei sind seine gesundheitsschädlichen Wirkungen schon lange bekannt.
Es ist ein spannender Prozess. Welche Drogen werden in die Illegalität abgedrängt? Das sind meistens die, deren Wirkungen man nicht aus der eigenen Tradition, aus der eigenen Vergangenheit her bewerten kann, sie auch nicht einordnen kann. Das heißt, man nimmt im Grunde genommen bevorzugt jene Droge, die man erstens selber besitzt oder die man leicht erreichen kann, die man B, das ist ganz wichtig, wirtschaftlich nutzen kann. Das ist eindeutig bei der Alkoholwirtschaft der Fall. Und C, die man glaubt, aufgrund der langen Tradition auch besser im Griff zu haben.
Einen ersten Höhepunkt erlebte die Alkoholverbreitung in Mitteleuropa schließlich im 16. Jahrhundert.
Es tauchen zum ersten Mal die hochprozentigen Alkoholiker auf, durch die Einführung des Destillationsverfahrens. Es müssen Sie bedenken, dass etwa gerade beim Alkohol bis zu dem Zeitpunkt nichts Hochprozentiges zur Verfügung gestanden ist, wenn überhaupt, dann nur als Medizin, sehr rar, mit dem Destillationsverfahren auf einmal Massenproduktion von hochprozentigem Alkohol möglich war, die Menschen aber sozusagen ihre alten Trinkstile beibehalten haben.
Im arabischen Kulturkreis hatte man sich dagegen schon Jahrhunderte vorher vom Alkohol abgewendet. Laut des britischen Historikers Mike Jay ein Zeichen für einen tiefgreifenden sozialen Wandel.
Die mit dem Islam zur Macht gelangende Kultur sah ihren hauptsächlichen Gegner in den bis dato dominierenden Kaufleuten der mittelmeerischen Küstenstädte. Die Eroberer waren nomadisch lebende Händler und entstammten einer Wüstenkultur, deren Tugenden in Würde und Selbstachtung lagen und ihren Ausdruck in asketisch einfachen Lebensgewohnheiten fanden. Die städtischen Kaufleute waren für sie eine dekadente und korrupte Elite, die ihren Reichtum lasterhaft verschwendete, indem sie sich am Wein berauschte.
Just around the corner, there's a rainbow in the sky. So let's have another cup of coffee. And let's have another piece of pie.
Für Europa bedeutete dagegen die Entdeckung Amerikas Ende des 15. Jahrhunderts eine Wende. Jetzt kamen eine Vielzahl von halluzinogenen Drogen in die alte Welt, die hier vorher noch unbekannt waren. Und mit den Genussmitteln Zucker, Tabak, Tee und Kaffee begann der weltweite Drogenhandel.
Mr. Herbert Hoover says that now's the time to buy. So let's have another cup of coffee and let's have another piece of pie.
England zum Beispiel tauschte in China den heiß begehrten schwarzen Tee über die East India Company zuerst gegen Silber, dann später gegen Opium. Was dazu führte, dass die Zahl der Opiumabhängigen in China ins Unermessliche stieg. Am Ende kam es zu zwei Opiumkriegen zwischen den Chinesen und den Briten. Kriege dienten oft auch zur Verbreitung neuer Rauschmittel.
Kriege bewirken immer, dass Bevölkerungsteile an Drogen gelangen, die ansonsten, also unter Anführungszeichen, normalen Verhältnissen nie dorthin gekommen wären. Die wären gar nie mit dieser Droge in Verbindung gekommen. Wenn Sie nehmen, dass etwa im Krimkrieg sich dann die Kultur des Zigarettenrauchens durchgesetzt hat, an sich eine ganz, ganz banale Erklärung dafür, sie haben einfach in einem Krieg nicht Gelegenheit, sich gemütlich in eine Ecke zu setzen und Pfeife zu rauchen. Ja, da braucht es etwas Schnelles, etwas leicht Konsumierbares, etwas leicht Mitführbares.
Bevor sich in Europa ein zentrales Motiv für den Drogenkonsum der Moderne entwickelte, sollte es indes noch bis zum 19. Jahrhundert dauern. Der Kulturwissenschaftler Alexander Kupfer spricht von einer Individualisierung des Rausches.
Mit der Romantik beginnt auch, was die Wahrnehmung von Drogen angeht, eine entscheidende Wende. Ich habe das auch versucht, in meinen Büchern deutlich zu machen. In der Zeit bis um etwa 1800 gibt es im Wesentlichen drei Motivationen, die zum Drogenkonsum motiviert haben. Das sind einmal religiöse Motivationen, gesellschaftliche, also das Soziale, das Trinken von Wein in Gesellschaft, und heilkundliche Motivationen. Etwas anderes gab es eigentlich nicht. Aber mit der Wende zum 19. Jahrhundert kommt etwas dazu, was vorher für völlig belanglos gehalten wurde und gar nicht eigentlich wahrgenommen wurde, nämlich der individuelle Rausch. Das Rauscherleben, das nicht als ein Teilhaben an einer göttlichen Ordnung gedeutet wird, wie bei Naturvölkern oder bei früheren Kulturen, in denen Rauschmittel eine Rolle spielten, sondern als eine ganz bewusste Vereinzelung des Berauschten. Der Berauschte zieht sich vor der Gesellschaft, vor der Welt in sich selbst zurück. Das ist wirklich ein bedeutender Wandel, der hier stattfindet.
Jetzt wurden Drogenselbstversuche unter Dichtern und Denkern zur Mode. Charles Baudelaire etwa gehörte zu jenem Kreis von illustren Literaten, die sich im Pariser Club de Achichin trafen. Baudelaire war dabei weniger dem Hasch als dem Opium verfallen. Nach schmerzhafter Suchterfahrung kommt er, als einer der ersten seiner Zeit, zu einem ernüchternden Urteil.
Baudelaire schreibt zwar nur über das Haschisch, aber seine Absage an das Haschisch ist genauso als eine Absage an das Opium zu lesen und an die Droge überhaupt. Wenn man das weiß, dann muss man sehen, dass Baudelaire der Droge bescheinigt, dass sie Unglaubliches freisetzen kann, behaupten, die Droge erzeugt kein Genie, sie bringt keine Visionen heraus, die sozusagen irgendwie in den Molekülen schon drin waren, sondern sie führt nur zu bestimmten Wahrnehmungen, die etwas akzentuieren, was in der Person aber schon drin sein muss. Und deshalb sagt Baudelaire, also die Droge kann bestenfalls ein Vergrößerungsspiegel der Seele sein, beleuchtet bestimmte Inhalte, die man sonst nicht so klar sieht, stärker, trübt dafür andere Bereiche. Und dann die Bitterkeit und Ernüchterung nach dem Abklingen des Rausches, wo man feststellt, jetzt kann ich wieder schreiben und der Bleistift kommt aufs Papier, aber das Verständnis für diese unerhörte Erkenntnis ist irgendwie nicht mehr da. Alles, was man aufschreibt, sind nur noch Worte.
Der Haschisch überzieht dein ganzes Leben wie mit magischem Lack. Er färbt es feierlich ein und hält alle Tiefen auf. Zackige Landschaften, fliehende Horizonte. Der erste beste Satz, wenn deine Augen auf ein Buch fallen, alles, in einem Wort, die Universalität der Wesen, steht in einem neuen, bis dahin ungeahnten Glanz vor dir auf. Musik spricht zu dir von dir selbst und erzählt dir das Gedicht deines Lebens. Sie verkörpert sich dir und löst dich in ihr auf.
Mit der Etablierung der Chemie als Wissenschaft und der Gründung pharmazeutischer Unternehmen entstehen im 19. Jahrhundert gleichzeitig Muster und Mechanismen, die für die Erfindung und Verbreitung neuer Drogen bis heute kennzeichnend sind. Wissenschaftler und Mediziner gewinnen aus Pflanzen und Heilkräutern synthetische Drogen, deren Wirkungen sie im Selbstversuch testen. Pharmazeutische Firmen machen diese dann zu marktfähigen Produkten.
Sie wissen, dass Heroin 1898 auf den Markt kam und eine ungeheure Erfolgsgeschichte war, weil man unter anderem geglaubt hat, und man war ganz begeistert, dass die Leute halt kein Morphium mehr nehmen, wenn sie Heroin kriegen können. War sich aber über den Zusammenhang gar nicht im Klaren, dass das natürlich wesentlich stärker suchtbildend wirkt.
Langsam wandelte sich die gesellschaftliche Bewertung vieler Drogen. Und ihre Konsumenten wurden allmählich zu Süchtigen.
Wir haben generell einen, praktisch bis Ende des 19. Jahrhunderts, einen wesentlich sorgloseren Umgang mit Drogen, ganz klar, weil die medizinischen Konsequenzen nicht bewusst waren bis zu dem Zeitpunkt. Und das ist das Problem, an dem wir bis zum gewissen Grad noch heute wirklich zu tun haben, dass nicht erkannt wurde, dass Sucht eine Krankheit ist. Das heißt, man hat sozusagen die Ursachen für Suchtverhalten oder Abhängigkeit immer in vor allen Dingen Willensschwächen gesehen. Und es hat unendlich lang gedauert, bis daraus auch ein dezidiertes Krankheitsverständnis wurde.
Anfang des 20. Jahrhunderts steht neben der Opiumgeißel vor allem die Alkoholfrage im Mittelpunkt einer großen sozialen Debatte in Europa und den USA. Die Arbeiterbewegung ist alarmiert.
Es gibt ja dieses bekannte Zitat, das mehr oder weniger auf die Fahnen aller europäischen Arbeiterbewegungen geheftet wurde, das also wörtlich geheißen hat, der trinkende Arbeiter denkt nicht und der denkende Arbeiter trinkt nicht.
In den USA wird schließlich 1919 die Einführung, Herstellung und der Verkauf von Alkohol unter Strafe gestellt. Mit ungeahnten Folgen. Der britische Historiker Mike Jay.
Schon nach wenigen Wochen waren aus der Prohibitionsära die Roaring Twenties geworden. Und den Alkoholhandel hatte das organisierte Verbrechen mit großer Begeisterung übernommen. Das Trinken breitete sich nun auch in Gesellschaftsschichten aus, wo es bislang noch nicht Fuß gefasst hatte. Vor allem bei jungen Frauen, für die der Cocktail als schmackhafte Möglichkeit zum Genuss der allgegenwärtigen starken Alkoholiker erfunden wurde.
In der New Yorker Jazz-Szene hält wenige Jahre später eine neue Droge Einzug, Gras, auch Weed oder Hemp genannt. Man pflegt einen Jive genannten Underground-Slang, der Joints etwa als Reefer kennt. Musik und Drogen werden danach zu einem unzertrennlichen Paar. Der Klarinettist Mass Mathrow.
Unsere Musik war inspirativ, sie strahlte. Ich hörte mein Instrument so, als spielte es gerade in meinem Kopf, der summt wie ein Lautsprecher. Mit meinem Horn konnte ich all die üblen, bedrohlichen Dinge der Welt absorbieren und sie in perfekte Harmonie verwandeln. Diese Musik verbreitet Frieden, Freude und Entspannung, selbst bei den verkrampften und aggressiven Leuten überall. Ich begann geradezu paradiesisch auf meinem Horn zu predigen und führte so alle Sünder zur Erlösung.
Doch die Mitarbeiter der US-Drogenbehörde hielten diesen Weg zur Erlösung durch eine seit Jahrhunderten bekannte Naturdroge schlicht für eine Straftat.
Als das Alkoholverbot 1932 aufgehoben wurde, war damit als Nebenwirkung das intensivere Vorgehen gegen andere Drogen verbunden. Tausende von Polizisten und Verwaltungsangestellten der Alkoholbehörde wechselten zur Drogenbehörde, deren Leiter alle Kräfte daran setzte, dem Kampf gegen die Drogengefahr höchste Priorität zu sichern. Er weitete die Kategorie auf Cannabis aus, das er in Marihuana umtaufte, um es mit den mexikanischen Einwanderern in Verbindung zu bringen. Damit grenzte er es von der vertrauten und harmlos klingenden Bezeichnung Hanf ab.
Zwanzig Jahre später begibt sich der Schriftsteller William Burroughs im Amazonas-Urwald auf die Suche nach der Wunderdroge. 1953 nimmt er Yage, eine Droge der Indianer, die sogenannte Liane der Geister.
Es ist die potenteste Droge, die ich je genommen habe. Will sagen, sie sorgt für die totale Verwirrung der Sinne. Es handelt sich dabei nicht um den chemischen Auftrieb von C, die asexuelle, schreckliche, klare Stasis von Junk, den pflanzlichen Albtraum von Peyote oder die komische Albernheit von Gras. Es ist eine wahnsinnige, überwältigende Vergewaltigung der Sinne.
Doch Burroughs Traum von der bewusstseinserweiternden Idealdroge erweist sich als Illusion. Auch Yage verwandelte sich in seinen Händen zu Junk. Er treibt weiter von einer Droge zur nächsten, von einem Absturz zum anderen. Dann gelingt Burroughs ein erster erfolgreicher Entzug. Fortan braucht er zum Schreiben in der Regel nur noch Marihuana und Alkohol. Er wird erstaunliche 83 Jahre alt. Burroughs letzter Tagebucheintrag lautet:
Liebe? Was ist das? Das natürlichste Schmerzmittel, das es gibt.
Auch andere wollten Erfahrungen mit halluzinogenen Drogen machen, aber doch mit mehr Vorsicht und Bedacht als Burroughs. Zum Beispiel der Entdecker des LSD, der Pharmakologe Albert Hofmann.
Dann haben wir in unserem Haus in Bodmingen, im privaten Kreis, haben wir dann für mich den ersten psychedelischen, geplanten Versuch gemacht. Ich wusste genau, wie viel man nehmen muss. Die Familie war außer dem Haus, aber meine Frau hat vorbereitet, schönen Blumenstrauß und wirklich eine schöne Umgebung. Und das war dann wunderschön. Das LSD gehört nicht in die Fabrik, gehört nicht in die Technik. Das LSD gehört in die Natur.
Die 1960er Jahre brachten schließlich einen weiteren Durchbruch. Und es wurde mit LSD und Mescalin, Marihuana und jeglicher Art psychedelischer Pilze experimentiert.
Turn on.
Turn on.
Tune in.
Tune in.
Drop out.
Drop out.
So lautete das Motto des LSD-Papstes Timothy Leary.
Finde ein Sakrament, das dich zu Gott bringt und zu deinem eigenen Körper. Geh über dich hinaus. Verwandle dich.
So wie Jack Nicholson im Film Easy Rider von 1969. Als junger Anwalt Trent Nicholson mit zwei Motorradrockern mit und raucht am Lagerfeuer seinen ersten Joint. Doch ist Easy Rider auch ein Symbol für eine erste Ernüchterung der Hippie-Bewegung und ein Abgesang auf den Drogenkult seiner Zeit. Im Film wird das vor allem durch eine feindlich gesinnte Mehrheitsgesellschaft sichtbar. Nicholson wird mit einem Baseballschläger zu Tode geprügelt, seine Tramper-Freunde am Ende von einem Truckfahrer erschossen. Aber die Erde drehte sich weiter und so wie sich die Gesellschaft entwickelte und globalisierte, veränderte sich auch der Drogengebrauch in der westlichen Welt. Der Konsum vieler als illegal deklarierter Rauschstoffe verbreitete sich massenhaft über den Erdball. Base. Es kamen die 80er Jahre. Es war die Zeit von Disco-Musik und beginnender Deregulierung, der Reaganomics und IWF-Sparprogramme. Das ego-stärkende Kokain wurde zum Schmierstoff für den aufstrebenden Turbokapitalismus. Kein bewusstseinserweiterndes Mittelchen also, sondern eine Droge, die dabei helfen soll, in einer Konkurrenzgesellschaft zu bestehen. Seither haben Leistungsdruck und Individualisierung wohl noch zugenommen. So ist es auch kein Zufall, dass in den individualisierten 90er Jahren mit der Techno-Bewegung eine Droge wie Ecstasy das Aufgehen des Einzelnen in der Masse zelebrierte.
Die Wirkung setzte nach ca. 30 Minuten ein. Irgendetwas übernahm in meinem Kopf die Führung und breitete sich wie warmes Wasser aus. Der Boden wurde weich und meine Wahrnehmung auch. Mich überkam eine warme Welle an positiven Gefühlen. Und was ich nicht mehr mit Worten ausdrücken konnte, packte ich mit großer Intensität und Wucht in Umarmungen, Berührungen und Bewegungen. Bedachte gerne auch Fremde mit einem Blick, der sagen sollte, alles wird gut.
Das Internet erleichtert heute den Zugang zu vielen Drogen und schafft auch eine Plattform, um sich auszutauschen. Es gibt Foren, die sich mit Fragen wie Kieferprobleme bei Upperkonsum, was kann man dagegen tun, beschäftigen und Empfehlungen zu Substanzen geben, deren Namen man noch nie gehört hat.
Drogentechnisch kann ich jedenfalls nur folgendes Fazit abgeben. 5-Meo-DMT ist nicht ganz ohne. Es ist ratsam, 5-Meo-DMT in höherer Dosierung nur bei gefestigtem Weltbild und einer guten Beziehung zum eigenen Bewusstsein zu konsumieren. Also, macht euch auf jeden Fall auf was gefasst. Ansonsten wünsche ich jedem eine gute Beziehung zu seinem eigenen Ich, denn das ist doch das Allerwichtigste. Liebe Grüße, Basti.
Die ideale Droge. William Burroughs hat sie gesucht und Aldous Huxley hat sie beschrieben. Eine Droge, die glücklich, aber nicht süchtig macht.
Was benötigt wird, ist eine neue Droge, die unserer leidenden Spezies Erleichterung und Trost brächte, ohne auf Dauer mehr zu schaden, als auf kurze Zeit gut zu tun.
Hätten wir das mit der Dosierung nur besser im Griff? Wer ist also der Teufel, die Droge oder der Konsument? Schon in der Spätantike schrieb der griechische Arzt Dioskurides, die Eigenschaften liegen nicht in der Substanz selbst, sondern in der Dosis, die eingenommen wird. Warum gerät uns die Angelegenheit aber immer wieder außer Kontrolle? Come on over, have some fun, dancing in the morning sun. Look into the bright blue sky, come and let your spirit fly. What I feel. Manche Experten gehen so weit, die Suchtneigung des Menschen auf die Konsumgesellschaft zurückzuführen, in der materielle Dinge Glück verheißen. Der Drogen- und Sexualforscher Günther Ament.
Meine Grundthese ist, dass eine Konsumgesellschaft in ihrer Struktur identisch ist mit einer Sucht. Dass in einer Gesellschaft, wo auf der einen Seite Drogen dämonisiert werden, auf der anderen Seite ganz offen kokettiert wird mit Suchtstrukturen. Ja, ich gehe sogar so weit zu sagen, dass im Grunde das Suchtmoment, das in einem Produkt angelegt ist, sozusagen die höchste aller Versprechungen ist, die man machen kann, wenn man ein Produkt versucht, an den Mann oder an die Frau zu bringen.
Der Sozialwissenschaftler Günther Ament war einer der renommiertesten Drogenexperten Deutschlands und vehementer Gegner der weltweit praktizierten Drogenprohibition.
Und die Schlussfolgerung ist ja, dass ich tatsächlich für eine regulierte Freigabe von Drogen eintrete. Diese Positionsveränderung begründe ich damit, dass ich die Macht des Drogenkapitals für eine derartig starke Gefährdung der gesellschaftlichen Strukturen halte, dass es ein gesamtgesellschaftliches Interesse geben muss, das Drogenproblem zu entschärfen. Die Gesellschaft wird sich immer mit der Tatsache konfrontiert sehen, dass Menschen Drogen nehmen. Damit muss man leben.
Am 12. März 2011 kam Günther Ament in Hamburg auf tragische Weise ums Leben. Ein offenbar bekiffter Autofahrer kam von der Straße ab, erfasste Ament und vier weitere Personen auf dem Gehweg und riss sie in den Tod.
Ich bitte Sie an, die gnadenreichen Drogen, die uns der Erdenhässlichkeit entziehen. Ozean Kali, Mörder, nimm ich hin. Extrakt des Teufels, stille mein Verlangen, weil ich der Liebestränke müde bin. Wie lächerlich sind alle Küsse, die ganze Lustmaschinerie. Doch gibt's berauschende Genüsse in Satans Zauberdrogerie.
Was in einer Gesellschaft als akzeptierte Droge gilt und was als Mittelchen aus Satans Zauberdrogerie, ist nicht für alle Zeiten festgeschrieben.
4 Jahrhunderte lang hat Tabak die neuzeitliche Welt zum Genuss verführt. Geschnupft und geraucht, als Zigarette, Zigarre oder in der Pfeife. Doch nun scheint man in Europa und Nordamerika, wo sein Siegeszug begann, den Geschmack daran zu verlieren. Tabak ist der Fluch des Schamanen über den Westen genannt worden, seine Rache für den ungerechten Tauschhandel mit Kolumbus und dessen Nachfolgern. Die wertvollste der heiligen indianischen Pflanzen entpuppte sich als Giftkelch.
Galt das Tabakrauchen vor einigen Jahrzehnten noch als Zeichen von Luxus, ist es, zumindest in der westlichen Welt, mehr und mehr verpönt. Für die Wiener Historikerin Birgit Bolognese-Leuchtenmüller spielt das dominante gesellschaftliche Leitbild dabei eine wichtigere Rolle als Verbote.
Stärker als jede Restriktion gesetzlicher Art oder staatlicher Art, wesentlich stärker als jede Regulierung von oben, wirkt ja heute unser vollkommen anderes Selbstbild, das wir entwerfen. Wir haben ein vollkommen anderes Körperverständnis, Gesundheitsbewusstsein als früher.
Trotzdem werden Rauschmittel jeglicher Couleur die Menschen weiter in künstliche Paradiese führen. Gleichzeitig wird die Gesellschaft weiterhin nach geeigneten Strategien suchen, den Drogengebrauch unter Kontrolle zu halten. Letztendlich geht es auch um die Frage, inwieweit Unersättlichkeit und Sucht Zeichen einer Gesellschaft sind, in der Glück Gefahr läuft, ein chemisch leicht erreichbares Gefühl zu werden.
Don't know. thousand years ago. I wish that I'd sail the darkened seas on a great big clipper ship, going from this land here to that on a sailor's suit and cap. Away from the big city, where a man cannot be free of all of the evils of this town and of himself and what's around. Oh, and I guess that I just don't know. Oh, and I guess that I just don't know. Of me, heroine. It's my wife and it's my life. Because a man to my vein needs to a sinner. I just don't know.